Easy.
Heiga.
Was haben, was haben Tiger für Pubertätsentwicklung?
Stimmt ähnliche.
Wahrscheinlich.
Ich glaube, ein Tiger, ein pubertierender Tiger im Haus ist noch
das möchte
blöder
man auch nicht haben.
als einen pubertierenden Hund im Haus zu haben.
Ja, aber je nachdem hat man das Gefühl.
Stimmt. Stimmt. Wir sind nämlich bei Phase 4 der Entwicklung von jungen Hunden zu erwachsenen Hunden. Und die haben wir ja so ein bisschen aufgeteilt. Und Phase 4 wäre jetzt in unserer Vorstellung so Hunde mit ungefähr anderthalb Jahren.
Ganz schlimme Phase.
Ja.
Mit fassungslosen Menschen, die nicht dachten, dass das alles nochmal passieren könnte, was ihnen jetzt gerade passiert.
Stimmt.
Ja.
Aber es ist ja eigentlich ganz normal, ne? Es ist ja für viele, weil es immer, also früher wurde es ja oft so hingestellt, als sei der Hund da ja eigentlich schon erwachsen. Und viele haben so das Gefühl, jetzt haben sie sozusagen das, was sie später kriegen. Und das ist ja Quatsch, weil jetzt haben sie ja eigentlich den anstrengendsten Teil der Pubertät eigentlich und gar nicht das Endresultat. Und in der Phase wird ja auch am häufigsten kastriert. Also da ist die Verzweiflung groß. Und dann finde ich immer lustig, da wird dann ganz oft in dieser zwischen so anderthalb, mit anderthalb Jahren ungefähr kastriert. Und dann wird es besser. Und wenn der Hund dann drei ist, sagen die Leute, ja, ich habe den mit anderthalb kastrieren lassen. Und seitdem ist eigentlich immer alles, ist ja immer ruhiger geworden, ist immer besser geworden. Das wäre natürlich auch eh, weil diese Phase sowieso gar nicht mehr zu toppen ist an Schrecklichkeit.
Es wird aber auch oft dann dadurch eher schlimmer und nicht mehr besser.
Ja. Ja, es ist empfunden besser, ne, weil der Hund dann natürlich zwei, drei Interessensgebiete weniger hat. Aber er hat ja dann meistens zwei, drei Interessensgebiete auf der anderen Seite mehr, zum Beispiel das Jagdverhalten, was ja dann häufig ausgeprägter wird, wenn man sich nicht mehr um Sexualverhalten kümmern muss.
Ja.
Aber das entwickelt sich von da ab, der ja langsam, das heißt, erstmal hat man so das Gefühl, es wird besser. Oh, aber die Phase, so anderthalb, zwei Jahre, da landen ganz viele Hunde im Tierheim. Also die Tierheime kriegen häufig Hunde in diesem Alter ungefähr.
Weil die halt, also die dann halt oft natürlich Probleme schon vorher gezeigt haben, aber sie hatten halt noch nicht den Körper und die Durchsetzungskraft dazu. Und dann wird es halt teilweise wirklich brenzlig. Ja, war es schon ein bisschen traurig. Also auch dieses, ne, dass die Menschen dann so, das ist ja auch ein Zeitpunkt, wo sie oft dann ins Training kommen. Bei mir oft dann von anderen Hundeschulen ins Training kommen. Und ja, schon echt ganz schön verzweifelt sind. Und dann sind die ja auch, also sie sind ja auch, also bodenlos, diese Hunde teilweise, bodenlos. Und dann guckst du da ins Gesicht und dann denkst du dir, also da ist aber auch, da weiß ich auch nicht, was da los ist. Da ist er auch irgendwie.
Keiner zu Hause.
Ja, also da, die sind ja einfach so weggetreten, neben sich stehend. Also vor allem, wenn sie halt aus Systemen kommen, wo sie einfach vorher ganz wenig gelernt haben, sich mal auseinanderzusetzen mit den Menschen oder sich mal zurückzunehmen oder so. Also das ist ja wirklich, und dann natürlich je nach Hundetyp, wobei auch selbst bei kleinen Hunden, die sind dann ja auch so, also einfach von der Phase her sind die ja so körperlich. Selbst wenn die klein sind, sind die ja so bodenlos körperlich. Das ist schon echt herausfordernd.
Ja, spätestens da, genau, finde ich auch, merkt man, dass es den Menschen extrem auf die Füße fällt, wenn sie vorher nichts im Bereich Grenzsetzung gemacht haben. Na, das ging vorher noch ganz gut, darüber vielleicht auszugleichen, dass der Hund so eine große Abhängigkeit noch hatte durch dieses ein bisschen kindliche. Und dass dem auch noch so wichtig war, was die Menschen von ihm halten. Und der Mensch war vorher ja noch so das Wichtigste überhaupt im Leben. Und ja eben durch diese empfundene Abhängigkeit. Und da geht es dann weg, ne? Und da bleibt dann so übrig, was macht der Hund wirklich, weil er denkt, das ist eine Regel, an die ich mich halte und nicht nur, es nutzt mir was, das zu machen oder ich habe das Gefühl, sozusagen deine Menschlichkeit reicht aus, um mich davon zu überzeugen, dass das bestimmt eine gute Idee ist. Die lassen sich halt nicht mehr locken, die lassen sich nicht mehr überzeugen, die können genau abwägen. Wenn ich jetzt einfach zu dem anderen Hund hinrenne und da ein bisschen rumspiele, weiß ich ja, wie es nach Hause geht. Das ist ja mein Spazierweg hier. Und dann komme ich halt in 5 Minuten wieder, dann kann ich machen, was ich möchte. Und dann reicht das immer und dann kriege ich halt kein Leckerli. Oder mein Mensch freut sich nicht, ist mir doch egal.
Ja.
Und das habe ich auch oft erlebt, dass Menschen da aus anderen Hundeschulen kommen. Die waren schon mal irgendwo und meistens, wenn es keine Grenzsetzung gab und immer nur wieder von vorne angefangen wurde, Kommando lernen zu konditionieren, dass die da völlig aufgeschmissen sind und dass die Hunde auch so wirken, als seien die in ihrem Alter noch mal zurückgeworfen. Also die sind da eigentlich, benehmen sich noch jünger, noch ungebremster als mit 12 Wochen.
Ja, weil die halt dann wirklich teilweise so neben sich stehen, also dass sich das dann auch so durchzieht durch den ganzen Tag. So Hunde aus dem eigenen Kontext, also aus meinen eigenen Gruppen oder Trainings, da ist das auch, aber da sind das dann halt so Momente, die dann super anstrengend sind, wo man aber dann im besten Fall, wenn es gut gelaufen ist, haben die Leute ja Werkzeuge und dann kann man sagen, gut, dann gehst du da halt jetzt einen Schritt zurück und dann bleibt die Leine da dran oder was auch immer. Dann macht man halt, ne, Dinge wieder einfacher. Das ist ja oft dann auch das Problem, dass Sachen, die schon geklappt haben, nicht mehr klappen, weil der Hund auf einmal nicht mehr zugreifen kann auf diese Hirnareale, wo er ran müsste. So. Aber das kann man ja dann regeln, indem man einfach Ansprüche wieder runterfährt und das sind ja dann alles Sachen, die schon mal gelernt worden sind. Aber wenn da gar kein Fundament ist, weil halt alles immer nur über Leine gemanagt wurde und der Hund ansonsten so durchs Leben gefüttert, also wenn man es mal so übertrieben sagt, also da kommt halt einfach gar nichts mehr an dann.
Ja, und in der Gruppe oder was für Menschen sehr hilfreich sein kann, zum Beispiel in der guten Jungengruppe, aber auch im Einzeltraining, ist ja diese Info von, es lohnt sich hier dran zu bleiben. Du hast jetzt nichts davon, also kannst jetzt nicht erwarten, dass dein Hund, wenn du das jetzt dreimal geübt hast, zum Beispiel ordentlich am Hundefreilauf vorbeizugehen, das setzt du dreimal durch und dann gehst du das vierte Mal hin und dann hat er das immer noch nicht, also muss es immer wieder und wieder machen. Aber es lohnt sich, da dran zu bleiben, weil du für die Zukunft so arbeitest. Also oft erlebe ich, dass die Menschen da schon das Gefühl haben, was ich jetzt nicht geschafft habe, schaffe ich eh nicht mehr. Ich mache das gar nicht mehr. Ich setze mich dem nicht mehr aus, weil das ja auch eher unangenehmer als angenehmer wird, dadurch, dass die Hunde stärker sind und auch einfach zielgerichteter ja auch sind, wenn sie wütend werden zum Beispiel. Oder ihren Körper so einsetzen, also irgendwie nach hinten schnuppern, um zu warten, bis die Leine lang ist und dann halt nach vorne durchballern, um die 2 Meter Anlauffläche noch zu haben. Das ist ja dann eine gezielte Strategie, wo auch richtig teilweise Leuten die Schulter ausgekugelt wird beim Hund so mittlerer, also aus meiner Welt mittlerer Größe, so Labrador-Größe oder so. Und
Typischer Labrador-Move.
typischer Labrador-Move, genau. Und da haben viele so das Gefühl von, es bringt alles nichts und hören eher auf, weiter dran zu bleiben, weil es ja auch wirklich in dem Moment wirklich nichts bringt. Also man hat ja das Gefühl, ich arbeite gegen Windmühlen. Aber es ist so wichtig, genau da dran zu bleiben, weil das, was man da natürlich, wenn ich dann immer wieder und wieder die Situation nehme und sage, nein, du darfst nicht ausrasten, obwohl wir am Hundefreilauf sind. Auch wenn ich nicht nach 4, 5, 6, 7 Mal Wiederholung in dem Moment was sehe, ein halbes Jahr später wird das ja einen gravierenden Unterschied machen, ob ich mich dem ausgesetzt habe und meinen Hund da genötigt habe, ruhig dran vorbeizugehen oder nicht. Denn jetzt ist ja diese Hirnentwicklungsphase, wo diese ganzen sozialen Zusammenhänge quasi die Hochphase erreichen.
Dieses überhaupt in die Situation zu kommen, dass der Mensch etwas durchsetzt. Also, ne, da muss man ja gucken, was man da nimmt. Hundefreilauf ist schon schwer herausfordernd. Kommt dann auch ein bisschen auf den Hundetyp an. Aber es ist halt auch so eine Phase, wo es total gut ist, sich nochmal anzugucken, was sind die Themen, was kann ich so managen, dass ich gut durch den Tag komme und was suche ich mir aber gezielt aus, um klarzumachen, ich setze hier Sachen auf eine faire Art und auf eine freundliche Art durch, ne? Dass man halt rauskommt. Also weil oft rutschen die dann so schnell, also selbst die mit dem ganz guten Aufbau bisher und der guten Begleitung rutschen halt dann schnell in so eine Überforderung und Verzweiflung, weil es dann für die auch einfach sehr schnell passiert. Also oft hat sich vorher, ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, schon so ein ganz guter Rhythmus etabliert irgendwie. Und dann kommt das so ein bisschen gefühlt über Nacht. Und da halt zu gucken, wie kann man auf der einen Seite den Anspruch runternehmen und über Hilfsmittel oder was auch immer, auch wieder Dogwalking, Hundepension, alles, also Hundetagesstätte, tolle Sachen dann in diesen Zeiten. Aber trotzdem zu sagen, es ist ja immer noch wichtig, in Verbindung zu bleiben und Sachen zu besprechen mit dem Hund, also auszudiskutieren. Aber das müssen halt Sachen sein, die dann auch handelbar sind, so, wenn man nicht weinend und mit blauen Flecken daraus kommt.
Ja, total. Und dann ist ja der Hund auch noch, das finde ich auch immer so einen schwierigen Moment, körperlich quasi geht er ja in die Hochphase seines Seins. Also er ist im Längenwachstum fertig und beginnt in die Breite zu wachsen. Das heißt, er wird muskulös, er wird ist super fit. Und naja, selbst die schlimmste Qualzuchtrasse ist ja in dieser Phase des Lebens am fittesten für ihr ganzes Leben und hat ein gewisses Bewegungsbedürfnis. Also auf der einen Seite, ne, die wollen natürlich auch, und das ist ja auch gesund, ne, die müssen sich halt auch gut bewegen und fit halten. Gleichzeitig haben sie wenig Verständnis dafür, Ruhe zu halten als Ausgleich. Da muss man dann irgendwie so dieses gute Mittelmaß finden, die dann auch körperlich so zu fordern, dass sie auch wirklich so ein, ja, dass das Muskelwachstum eben auch wirklich funktioniert und dass die Wachstumsfugen sich ordentlich schließen, der Knochen fest wird. Also man kann die da nicht nur so ein bisschen einmal am Block quasi.
Jetzt auch so eine Phase, wo es denen eigentlich allen total gut tut, in irgendeiner Form ausdauernd traben zu können. Also wenn man das vorher etabliert hat oder dann auch vielleicht langsam anzufangen mit Joggen oder Radfahren oder sowas, können sie dann ja körperlich. Und da finde ich, profitieren die halt total von, wenn die sie einfach so vor sich hin laufen, aber wirklich viel laufen oder halt auch beim Dogwalken, je nachdem, wie schnell die unterwegs sind in der Hundegruppe, das hatten wir auch schon mal gesagt, in der Hundegruppe unterwegs sein. Aber so dieses noch etwas schnellere Laufen am Fahrrad oder beim Joggen, das geht oft noch besser, weil sie dann das auch hinkriegen, weil sie dann halt auch nicht sich gleichzeitig noch mit irgendwas auseinandersetzen müssen, sondern so wirklich vor sich hinlaufen. Ja,
Ja.
kann man das zugunsten, also zu Lasten von normalem Spazierengehen, wo man halt zu oft vielleicht in Konflikte kommt, kann man das auch ganz gut so ein bisschen dann ausgleichen, ne?
Finde ich auch. Ja.
Und auch, aber trotzdem immer mal wieder so Sachen, die genau die andere Richtung fördern. Also balancieren, irgendwie verschiedene Untergründe irgendwo draufstehen müssen, weil sie auch immer noch so ein bisschen neu sich da mit ihrem Körper auseinandersetzen müssen. Ja, und das ja auch wieder. Und das ist dann auch wieder, das wollte ich eben noch sagen, dieses soziale Miteinander. Das haben wir, glaube ich, auch, das war schon mal in der Phase so Thema, aber also. Dass das Soziale so im Vordergrund steht, das muss ja auch nicht nur über Konflikte bedient werden, sondern dann auch zusammen zum Beispiel solche Sachen zu machen, ne? So irgendwie, was auch Sachen, die vielleicht für den Hund neu sind, wo er den Menschen in irgendeiner Form braucht, um ihn da durchzuführen oder so, solche Sachen sind dann auch ganz cool.
Ja, total. Und ich finde die Phase auch ganz, ganz schön für so Massagegeschichten, weil es so, die Hunde bewegen sich gern, also sie sind sowieso viel unter Anspannung, die Muskulatur ist stark beansprucht, die kann es eh ab. Es stärkt nochmal so ein bisschen das Körpergefühl, dass die auch klarkommen in ihrer neuen Körperlichkeit. Es ist was Schönes, Verbindendes, aber über Ruhe und es hat eben dieses Durchsetzende von Du musst halt auch, ne? Also du musst auch liegen bleiben. Das heißt, man hat dieses soziale, ich darf das, weil ich dein Mensch bin. Es ist aber was Schönes, trotzdem Verpflichtendes und es hat was, was gut für den Körper ist, der in dieser Phase eben auch so stark wächst einfach und das gut ab kann, ne? Auch so Lymphdrainage und all solche Dinge für die Gesundheit auch zu erleben. Und das finde ich da mega gut. Also das wäre auch eine schöne Sache, die man zum Beispiel in der Junghundgruppe oder auch ab von der Junghundgruppe zusätzlich so eine Körperwahrnehmungsgruppe, sowas mit viel Massage, mit viel Anfassen, mit viel passiven Bewegungen, wo der Hund liegt und man bewegt zum Beispiel die Beine in so einem, wie du sagtest, mit dem Traben, ne? So ein gleichbleibender, ganz ruhiger Rhythmus, so dass das was sehr Meditatives hat. Und dann hat man auch was Schönes, was man mit dem Hund machen kann, wo aber die Umwelt so egal ist und diese ganzen Probleme wie läufige Hündin, andere Rüden oder andere Hündin und unkastrierte Rüden für die Hündin oder Jagen oder sowas, das ist da alles egal.
Ja. Ist ja auch nochmal eine Phase, wo sie sich mit anderen Hunden nochmal anders auseinandersetzen. Also so ein bisschen tiefgehender. Ist dann auch nicht mehr so everybody's darling. Alle sind irgendwie toll. Hauptsache, es ist ein junger Hund, sondern da fangen sie ja dann auch an zu unterscheiden, wen sie gut finden und wen vielleicht nicht so gut. Und dann gibt es schon mal Konflikte. Das verändert sich ja auch nochmal.
Ja, manchmal können auch so Freundschaften zerbrechen. Das ist für viele Menschen auch und für viele Hunde auch ganz schwierig, ne? Dass sie befreundet waren, als wäre schon seit Welpenzeit, vielleicht gleichgeschlechtlich oder gegengeschlechtlich und auf einmal kommt ein sexuelles Interesse dazu oder gleichgeschlechtlich, auf einmal kommt was Konkurrierendes dazu. Die haben schon über eine gewisse Phase höchstwahrscheinlich schon so ein bisschen ruppiger gespielt. Da ist es noch nicht so aufgefallen. Da haben die Menschen noch gedacht, naja, mit dem spielt er dann immer so polterig. Und dann jetzt in dieser vierten Phase passiert es ja dann oft, dass aus diesem polterigen, vermeintlichen Spiel, was ja schon vorher eher so ein Antesten von Möglichkeiten war, dass es dann zum Knall kommt und dass plötzlich.
Dann ist es der Erzfeind auf einmal.
Ja, genau, dass dann plötzlich aus der Freundschaft eine Feindschaft wird, was natürlich ganz schlimm ist, wenn die Hunde in einem Haushalt leben und sehr ähnlich alt sind und auf einmal kommt diese Entwicklungsphase und es zerbricht irgendwie was, wo man dachte, die sind beste Freunde und auf einmal, ja, genau, werden es halt nicht nur irgendwie, sie verstehen sich nicht mehr so gut, sondern dann kann es ja echt auch kommen, dass sie so richtig verfeindet sind danach, ne?
Ja, das ist natürlich besonders schlimm, wenn es im eigenen Haus ist. Also gibt ja nicht so viele, die da im gleichen Alter sind. Und halt, ich kenne das halt wirklich so aus der Nachbarschaft, ne? Dann liefen halt alle Hundebegegnungen immer so ab, oh, guck mal, da ist der. Und dann werden die Hunde halt auch so sich selbst überlassen, schon mal losgemacht und machen dann so ihr Ding. Und genau wie du sagst, dann wird der Punkt verpasst, wo die halt schon länger, paar Wochen halt sich schön gegenseitig erzählen, wie scheiße der andere ist. Und dann ist halt, kommt halt irgendwann, knallt's dann und ab dann ist dann halt schon von weitem, oh nein, da ist der. Dann, so, ne?
Ja,
Und dann wird es halt immer,
das ist und
baumt sich das so auf.
klassisches Alter, ne? Und
Ja.
ich erlebe das auch oft, dass das nicht nur, also die Menschen leiden da drunter, weil es ist sowas wie, wir sind immer zusammen spazieren gegangen, auf einmal geht es nicht mehr oder in der Nachbarschaft gibt es auf einmal Streit, wir können an diesem Grundstück nicht mehr vorbeigehen. Und auch für die Hunde kann das wirklich krass sein. Sie waren ja auch befreundet und dann ist das manchmal auch so ein holpernder Übergang. Dann geht es wieder, dann spielen sie wieder, dann streiten sie wieder. Also, dass es nicht nur so ein Erlebnis ist, sondern dass sich das so hin und her wirft zwischen wir lieben uns und hassen uns.
Ja.
Und da muss man erstmal irgendwie darauf klarkommen. Es ist ja auch für die Hunde normal. Also, es gehört ja einfach dazu, dass man sich auch abspaltet von alten Kontakten. Ja.
Ja, also ich finde halt, was da hilft, ist halt auch da so ein bisschen die Verantwortung von den Hunden zu nehmen, weil das ist ja teilweise auch das Problem. Also wenn eine Hundebegegnung immer so abläuft, dass man sagt, man sieht den Hund am Horizont und dann leint man halt seinen jungen Hund erstmal ab und dann können die da halt machen, was sie wollen. Dann ist halt nachher auch diese Beziehung zwischen den Hunden irgendwie das, was dann den Hunden überlassen ist, und dann zu sagen, man nimmt das mal raus und sagt, das interessiert uns jetzt mal gerade überhaupt nicht mehr, wie ihr euch findet. Und wir treffen uns hier zum Spazierengehen und der eine geht links und der andere geht rechts und danach gehen wir noch Kaffee trinken und der eine liegt links und der andere liegt rechts. Das mal eine Zeit lang so zu praktizieren, nimmt oft auch schon komplett den Wind wieder raus und dann ist es,
Ja.
ja, das ist ja auch so ein bisschen dann oft selbst gemacht.
Ja, genau. Und auch oft bei solchen Sachen wie Hunde kommen zu Besuch, da ist es ja auch
Ja.
ganz krass, ne? Da kommt jemand mit seinem Hund zu Besuch, die werden sich selbst überlassen, dann beginnen diese Streitphasen, weil
Ja.
entweder beide oder einer von den beiden in diese Entwicklung der Pubertät einsteigt. Und genau, und dann vorher konnte man es vielleicht noch gut laufen lassen, weil der erwachsenere Hund zum Beispiel klar reglementiert hat oder so. Und da wieder reinzukommen in so ein, ja, natürlich dürft ihr Sachen miteinander klären, die euch nur was angehen, aber jetzt seid ihr hier gerade in meinem Haus und hier mache
Ja.
ich die Regeln und in meinem Haus wird nicht rumgestritten und werden nicht Menschen dazu benutzt, zum Beispiel als Ressource, um zu zeigen,
Ja.
du darfst da nicht hin oder so. Und da müssen dann Menschen plötzlich wieder viel mehr einsteigen und auch wieder umschwenken. Auch nicht so leicht, wenn es unterschiedlich alte Hunde sind. Von dem Kleinen muss immer geholfen werden. Ne, wie beim Welpen, wo der vielleicht ein bisschen sich mal wieder verstecken darf und zurückziehen darf. Kann es sein, dass spätestens jetzt man auch wirklich gucken muss, okay, wen muss ich hier reglementieren? Also was ist auch wirklich sinnvoll und nicht nur, was finde ich, wer sich hier benehmen, also wer beginnt quasi einen Streit, ist ja nicht immer derjenige, den man reglementieren muss, sondern was macht hier auch Sinn, langfristig betrachtet für die Beziehung mit zu entscheiden, du darfst etwas oder du darfst etwas nicht, weil das für die Gesamtbeziehung sinnvoller ist, dass ich das regle.
Ja, total. Ja. Bei Hunden im Haushalt ist es natürlich auch so, dass das alles einfacher machen würde. Leider in meiner Erfahrung manchmal klappt das trotzdem nicht. Also kenne auch Haushalte von sehr kompetenten Menschen, wo das dann trotzdem nicht funktioniert hat. Aber das macht es natürlich, erhöht natürlich die Chancen enorm. Also je weniger Verantwortung da auf den Hunden liegt.
Ja, genau. Ja, genau. Kannst natürlich nicht entscheiden, mit wem der Hund später befreundet ist oder nicht, aber kann schon irgendwie versuchen, mit einzuwirken. Und nichts zu machen ist auf jeden Fall die schlechteste Lösung, sich vor allem zu verstecken, nur noch nachts spazieren gehen und solche Sachen, die können ja auch passieren in dieser Phase, dass Menschen dieses komplette Aufgeben von allem machen und oder sagen, dann kommt der Hund eben nicht mehr zu Besuch, das geht nicht mehr. Da dann eben auch zu gucken, da braucht es wieder die gute Hundeschule, ne? Wie gehe ich damit um? Lieber sagen, wir binden jeden in seiner Ecke an und sagen, bitte still sein und ertragen, dass der andere da ist, als zu sagen, dann kommt jetzt meine beste Freundin gar nicht mehr mit ihrem Hund zu Besuch. Und ja, Hundekontakte sind, finde ich, allgemein in der Phase echt so ein Ding, ne? Also auch dieses Imponieren häufig,
Ja.
ja diese Extreme mit neuen Kontakten, dass es das alles so extrem imponierend plötzlich ist. Je nach Hundetyp gibt ja auch welche, die machen das nie, ihr Leben lang, immer so ein bisschen überdemütig, aber
Ja, es ist halt einfach nicht mehr dieses, wir gehen halt spazieren und dann der freut sich halt über jeden, sondern ja, das passiert halt nicht mehr und andere freuen sich vor allem auch nicht mehr über ihn. Noch mehr als in der letzten Phase oder noch weniger als in der letzten Phase. Und ja, da geht es dann halt auch darum, wie gestaltet man so einen Kontakt, wie macht man das anständig. Da sind natürlich Gruppen, in denen man das üben kann oder Treffen oder Netzwerke, irgendwelche Safe Spaces, die man sich da hat, weil es natürlich auch, es ist ja auch nicht so einfach in der so, je nachdem, wo man wohnt und wie die Leute da so drauf sind, spazieren zu gehen. Da müssen Menschen sich dann ja auch oft nochmal neu einfinden, wenn der Hund halt nicht mehr klein ist und das mit jedem funktioniert, sondern.
Ja.
Oder die Hündin das erste Mal läufig ist, ist man auf einmal auch in einer anderen Welt, in der man da spazieren geht. Oder die Nachbarshündin ist das erste Mal läufig und man hat einen Rüden. Also das sind ja alles so Sachen, die dann durchaus neu und herausfordernd sind.
Ja, da braucht's Menschen, die einem helfen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, nicht zu denken, oh nein, das wird jetzt unser Leben, so bleibt es jetzt für immer. Sondern zu wissen, ja, du bist jetzt quasi in der schwierigsten Phase der Hirnentwicklung quasi mit, nicht du, sondern dein Hund. Für den ist das ja auch anstrengend. Bist du, da seid ihr jetzt angekommen und ab jetzt. Jetzt habt ihr die Hochphase und danach wird es ja nur noch besser. Egal, eigentlich ja fast egal, was man macht, selbst wenn der Hund danach völlig unerzogen bleibt, er wird ja dann trotzdem ruhiger, vernünftiger und sanfter werden. Wenn man natürlich erzieherisch gut dabei ist, dann ist das noch viel besser, was man nachher am Ende kriegt. Aber irgendwie jemand, der einem immer wieder sagt, na ja, komm. Es ist jetzt die Hochphase, bleib dran, mach weiter, du tust das für den Erfolg später. Und auch so ein bisschen vielleicht diese Phase als letzte Chance, um zu framen. Also, dass es nicht mehr ist, oh Gott, jetzt ist alles besonders schlimm, sondern es ist halt auch besonders cool, weil jetzt wird so viel festgelegt für das, was nachher im Erwachsenenalter wichtig ist, für diese Selbstregulationsfähigkeiten und für die sozialen Kontakte im Sinne von Empathie und Höflichkeit. Und wenn ich hier jetzt dran bleibe, kann ich noch mal so viel rausholen, was ich danach nie wieder nachholen kann. Also das ist jetzt irgendwie so die. Es ist ja für so ein Menschenleben gar nicht so lang. Also selbst wenn der Hund jetzt anderthalb ist oder zwei, wenn er so mit Ende des dritten Lebensjahres seine Gehirnentwicklung abgeschlossen hat, das ist ja nicht mehr lange hin
Ja.
auf unser Leben berechnet. Das heißt, ich kann es ja auch so sehen, okay, ich hab jetzt echt nur noch diese Zeit und da kann ich so viel krasse Sachen für den Rest des Hundelebens noch rausholen. Ich stürze mich hier jetzt auch rein und sehe das auch als Chance und als Möglichkeit, dann die nächsten 13 Jahre danach halt auch wirklich Spaß zu haben mit meinem Hund, ne?
Ist ja auch so ein bisschen Halbzeit dann von der Hundelebenszeit bis hin zu. Dann ist dann auch mal fertig.
Ja.
Also Pubertät.
Genau, ja.
Pubertätshalbzeit. Der
Ja.
Peak. Pubertätspeak.
Pubertätspeak, genau, ja.
Ja. Ja.
Da
Noch
hätten wir sie alle
vergessen?
gerne in der Hundeschule, ne? Nee, ich glaube, da haben wir eigentlich alles.
Ja, es ist auch, glaube ich, wirklich eine Zeit, wo Hundeschule oder wie gesagt, irgendein Netzwerk, Community, also Hundeschule im besten Fall total wichtig sein kann, weil es einfach ja, weil es so ein bisschen auffängt und man sich da auch austauschen kann und so.
Ja. Und wenn bestimmte Sachen besonders extrem auftauchen, wäre das ja auch spätestens ein Moment, wo es sich total lohnt, Einzelstunden zu machen. Ne? Also auch zusätzlich vielleicht zu einer Gruppe gar nicht unbedingt ersetzend, sondern zusätzlich zu sagen, jetzt lass uns jetzt an dieses Thema rangehen, wo es am meisten nervt, weil jetzt holen wir auch am meisten raus, wenn wir da mit dem Hund drüber diskutieren.
Ja.
Das wäre auf jeden Fall das Ding. Also wenn ich da was merke, wo ich denke, oh, das passt mir nicht so recht, das hätte ich gerne später nicht mehr, dann würde ich sagen, in der Phase unbedingt Einzelstunden, also da nochmal richtig Zeit und Geld investieren, um alles rauszuholen, um später einfach am besten kein Problem mehr zu haben.
Ja, und vielleicht das auch in irgendeiner Form als Angebot etablieren, dass das nicht für die Leute so, oh Gott, mein Hund braucht jetzt Einzelstunden, sondern dass es irgendwie, vielleicht gibt es ein Junghunde-Angebotspaket. Also das sind ja dann Situationen, wo es ja tatsächlich auch mal okay ist, Pakete zu verkaufen, was wir ja für Einzelstunden sonst nicht so gut finden aus Beratungssicht, aber jetzt für KundInnen, die ihr ja schon seit der Welpengruppe kennt, zu sagen, hier gibt es das Junghunde-Einzelstunden-Paket, 3 Stunden und die sind dann vielleicht ein bisschen günstiger. Dafür habt ihr halt dann die 3 Stunden auf einmal verkauft, finde ich in diesem Fall macht das total Sinn und es senkt so ein bisschen die Hemmschwelle, Einzelstunden zu machen oder Beratung zu machen. wenn das alle machen oder wenn das einfach so ein Angebot ist, was halt für diese Phase oder auch für andere Phase, aber für junge Hunde ja, empfohlen wird, dann kann das eine gute Sache sein.
Ja, gibt ihm Normalität, ne? Oder vielleicht sogar schon mit der Junghundegruppe, wenn man das aufteilt in Junghundegruppe 1 und 2 zum Beispiel, dass man sagt,
Dazwischen macht man
dazwischen
eine
gehört es immer
Abstimmung.
dazu, dass man
Ja.
Einzelstundenverbote hat, wo man Sachen nochmal
Ja.
aufgreift. Ja.
Gut, viel Spaß dabei
Jo, tschüss.
in der nächsten Phase.